Guten Abend. Sie hören Lora München auf der 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Der Rechtsruck mit Schwerpunkt auf Migration und Asylrecht ist heute unser Thema. Wir beginnen mit Agnes Kottmann von Verdi München. Mit ihr haben wir in der letzten Sendung schon ausführlich über die Kampagne Soziales rauf, Rüstung runter gesprochen. Im Gespräch, das wir heute senden, stellt sie den Zusammenhang zwischen rechter Politik, Hetze gegen MigrantInnen und Kriegstreiberei her. Außerdem ist Gül vom kurdischen Frauenverband heute zu Gast im Studio und sie wird uns unter anderem erläutern, was die zu erwartenden Abschiebungen in die Türkei für Kurden und Kurdinnen bedeuten. Am 29. September fand wieder ein 1000-Kreuze-Marsch von AbtreibungsgegnerInnen statt. Wir waren auf der Gegendemo und haben die Reden der Organisatorinnen von Pro-Choice München und von Pro-Familia aufgenommen. Am Ende der Sendung folgt dann noch ein Veranstaltungshinweis für Sie. Die Musik kommt heute von den beiden politischen Chören in München. Wir bringen Ausschnitte aus dem gemeinsamen Konzert vom Attac-Chor und Quergesang, dem Verdi-Chor, am 3. Oktober. Auch in der Liedauswahl geht es um Menschenrechte, Militarisierung und Fluchterfahrungen. An der Technik begleitet uns Felix Jakowitz. Vielen Dank dafür. Wir wünschen Ihnen informative Unterhaltung. Am kommenden Samstag, den 12. Oktober, wird unter dem Motto Soziales rauf, Rüstung runter, ab 14 Uhr auf dem Odeonsplatz die lange geplante Demo stattfinden. Agnes Kottmann von Verdi Bayern ist eine der Initiatorinnen. Mit ihr sprachen wir bereits in der letzten Sendung über die inhaltliche Zielsetzung. Für Frieden, Klimaschutz und Milliardeninvestitionen in ein gutes Leben für alle, statt Hochrüstung, Militarisierung und soziale Spaltung. Heute geht es um den Umgang mit Geflüchteten, um das Asylrecht und um die Abgrenzung nach rechts. Unsere Kollegin Walburga Rempel sprach mit ihr.
Es gibt ja eine wichtige Erkenntnis aus der letzten Zeit, dass die Frage der Migration oder Remigration und Remigration Light, die teilweise auch von den Ampelparteien propagiert wird, dass das also ein wichtiges Merkmal ist, um sich abzugrenzen gegen rechts. Also diese Tendenz, jetzt gegen Flüchtlinge zu hetzen und die für alles verantwortlich zu machen, wo die Ursachen also wirklich ganz woanders liegen. Dazu ist es eben ganz wichtig, deutlich zu sagen, also wir positionieren uns gegen rechts. Das heißt, wir sind solidarisch mit den Geflüchteten.
Ja, das ist uns ganz wichtig. Also in allen Posts, die ich zum Beispiel auf Social Media mache oder auch in Diskussionen, die ich führe, auch bei den Diskussionsveranstaltungen, die wir anbieten, ist das ganz wichtig, dass wir ganz bewusst sagen, wir stehen dazu, wir stehen zum Asylrecht, wir stehen dazu, dass Geflüchtete herkommen können, dass Geflüchtete einigermaßen gescheit hier unterkommen können, dass sie ja auch verbesserte Möglichkeiten haben, auf den Arbeitsmarkt zu kommen, jetzt auch angesichts unseres Fachkräfte- und Personalmangels überall. Also wir gehen diese Frage offensiv an und eben nicht wie viele dann immer sagen, ja, nein, das ist unzumutbar, gerade die Kommunen, die können das nicht mehr schaffen, die können das nicht mehr leisten, da müssen wir jetzt vernünftig sein, da müssen wir das jetzt einsehen, dass das nicht mehr so geht, dass nicht mehr so viele kommen dürfen. Unser Sozialstaat darf nicht der Magnet mehr sein für Geflüchtete, so wird das ja dargestellt, ne? Und da sagen wir ganz klar, nein, auch in anderen Fragen bohren wir dicke Bretter, zum Beispiel das ganze Gesundheitswesen, dass es da zum Beispiel eine angemessene Personaldecke gibt und einen angemessenen Berechnungsschlüssel dafür. Da bohren wir auch dicke Bretter, da sagen wir auch nicht, oh, das ist jetzt zu schwer, da kriegen wir keine Erfolge, das lassen wir jetzt mal bleiben, sondern da bleiben wir auch bei unseren Positionen. Das sollten wir bei der Migrations- und Asylpolitik auch machen, dass wir ganz offensiv uns hinter diese Menschen stellen oder auch vor diese Menschen stellen und diese Menschen auch schützen. Und das ist mir auch ganz wichtig, um uns auch abzugrenzen, wie gesagt, gegen diejenigen Friedenskräfte, die, wenn man ihnen nur so zuhört, glaubt man, aha, ja, die sind ja irgendwie auch für den Frieden. Aber gerade in dieser Frage von Flucht und Migration sind sie halt eben nicht dafür, hilfsbedürftigen, schutzsuchenden Menschen zu helfen, sondern machen da wahnsinnige Stimmung gegen die. Und damit meine ich halt diese sogenannten, nicht nur diese rechten Gruppen, die explizit das benennen, sondern auch die sogenannten rechtsoffenen Gruppen, die halt mit rechten Gruppen zusammenarbeiten und die auch unterstützen. Und das ist für mich immer ein entscheidendes Kriterium, wonach man unterscheiden kann, sind das wirklich aufrechte Friedenskämpfer und auch auf der, ich sag mal, auf der richtigen, auf der linken Seite, oder sind das verkappte rechte Kämpfer, die Friedenssehnsucht und die Kriegsangst der Menschen im Prinzip für sich nutzen, um für sich instrumentalisieren, um halt die rechten Kräfte stärker zu machen.
Also ich fand auch einen sehr guten Spruch, es sind Menschen und das sind keine Kostenfaktoren und es sind keine Gefährder und oder Gefahrenpotenziale oder sonst was, sondern es sind Menschen und diese Menschen haben immer ihr Recht auf Asyl. Also gerade in Deutschland sollten wir das immer noch ernst nehmen, weil wir das ja wissen aus unserer Geschichte, wie das überhaupt entstanden ist, das Asylrecht.
Das ist immer eine gefährliche gesellschaftliche Tendenz, wenn Menschen verobjektiviert werden, weil damit ja erzeugt werden soll, dass man keine Empathie, kein Mitgefühl mehr mit ihnen hat. Und von daher ist es auch wichtig, was du gerade gesagt hast, also dass wir sie nach wie vor als Menschen, als Mitmenschen sehen. Wir könnten genauso in so einer Situation sein, wären wir in einem anderen Land, in einem anderen Kontinent geboren worden. Und dann hätten wir auch das Bedürfnis nach Schutz und wären auch froh, wenn dann andere Staaten oder Nationen oder die Bevölkerung, die Menschen dort uns dann unterstützen und nicht sagen, nein, ihr kommt hier nicht rein, ne, wir wollen unter uns bleiben, wir wollen unseren Reichtum für uns behalten, wir teilen das nicht. Und gerade weil diese Menschen ja aus Ländern auch kommen, die unter dem Kolonialismus ja früher in früheren Jahrhunderten gelitten haben. Und die kommen ja gerade auch aus Ländern, wo vor allen Dingen der Westen, also meist die USA, ja verheerende Kriege angezettelt haben, Syrien, Afghanistan, Irak. Und klar müssen wir uns dann auch mit den Konsequenzen natürlich da auseinandersetzen. Und noch etwas, also klar, das ist schlimm mit diesen Messerstechereien und so weiter, das finde ich auch schlimm, sind natürlich immer menschliche Tragödien. Aber jetzt mal im Vergleich dazu, wenn ein deutscher Ehemann seine Frau tötet, umbringt, und das ist ja nach wie vor immer noch, für Frauen ist die Ehe ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Weg in den Tod, wegen der dort herrschenden Gewalt von Männern an Frauen. Das wird natürlich hier nicht so skandalisiert, wenn es um, ich sag mal, biodeutsche Verbrechen und Verbrecher geht. Wenn wir das jedes Mal so skandalisieren würden im Vergleich zu dem, wenn ein Geflüchteter hier ein Verbrechen begeht, dann wären die Zeitungen und die Nachrichtensendungen wären nur voll mit diesen ganzen Verbrechen. Das wird aber bewusst unterlassen, um halt so zu tun, als hätte das irgendwas mit der Herkunft oder mit dem Glauben zu tun. Und damit auch zu erreichen, dass man wieder sozusagen ja rassistische Gründe findet, um diese Menschen auszugrenzen und nicht mehr zu uns kommen zu lassen.
Ja, ich wollte da noch ergänzen mit dem, es ist also nicht nur die Ehe, sondern es ist überhaupt die partnerschaftliche Gewalt, ne, die zu Femiziden führt. Aber die Strafgesetze in Deutschland reichen auf jeden Fall aus. Soweit ich das gehört habe von Juristen, ist die Strafgesetzgebung voll ausreichend, um die Menschen zu bestrafen. Da muss man nicht eine Verschärfung wieder noch ins Auge fassen und noch mehr abschieben oder überhaupt abschieben, sondern auch Menschen, die Straftäter geworden sind, haben ein Recht, nicht dem Tod ausgeliefert zu werden. Also wenn ich die nach Afghanistan abschiebe, dann ist das einfach eine Todesstrafe, die da vollzogen wird. Aber jenseits der Grenzen, wo ich dann sagen kann, oh, ich habe damit nichts zu tun. Also Deutschland hat damit nichts zu tun, was da passiert.
Ja, oder auch diese Forderung, dass sobald ein Geflüchteter oder eine Geflüchtete hier straffällig wird, dass die dann sofort abgeschoben werden. Wir haben hier eine Gerichtsbarkeit. wenn man eines Verbrechens beschuldigt oder angeklagt wird, hat jeder Mensch das Recht auf ein faires Verfahren. Da muss man ja erstmal die Schuldfrage klären und nicht nur, weil jemand straffällig geworden ist oder weil es eine Anzeige gibt, dass das schon allein reicht, so jemanden abzuschieben, ohne dass er hier einen fairen Gerichtsprozess durchlaufen hat. Also das ist auch ein Abbau von demokratischen Rechten. Und der wird sich irgendwann auch gegen uns richten. Also da müssen wir auch aufpassen, dass wir da nicht sozusagen Einfallstore öffnen. Und auch hier wieder aus menschlichen Gesichtspunkten hat jeder Mensch, der hier ist, dasselbe gleiche gerechte Gerichtsverfahren verdient. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, die sind jetzt dem Anschein nach oder dem Verdacht nach straffällig geworden. Und dann wird sofort die Konsequenz angewandt und es wird sofort abgeschoben. Das geht einfach nicht. Das ist einfach eine Ungleichbehandlung und dagegen müssen wir uns auch wehren.
Soweit Agnes Kottmann zum Umgang mit MigrantInnen. Die Hetze gegen Geflüchtete und die Forderung nach Verschärfung der Strafgesetze und rigorosen Abschiebungen können wir nur mit Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN beantworten. Alle Menschen sind frei und gleich.
Männern ihre Rechte und nicht mehr. Frauen ihre Rechte und nicht weniger.
Susan B. Anthony, US-Frauenrechtlerin, erste Wählerin einer US-Präsidentschaftswahl. Laura München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Hallo, Sie hören die Sendung der Verdi-Frauen. Nach diesem schönen Stücken von den politischen Chören in München darf ich jetzt Gül vom kurdischen Frauenverband bei uns im Studio begrüßen. Hallo Gül, das ist schön, dass du bei uns bist.
Hallo Annika, vielen Dank. Ich freue mich für die Einladung.
Sehr gerne. Du warst ja schon ein paar Mal bei Radio Lora, aber es gibt bestimmt HörerInnen, die dich noch nicht kennen. Magst du dich kurz und deinen Verband mal vorstellen?
Ja, wie schon gesagt, ich bin die Gül und bin vom Frauenverband Kurdistan. Wir sind eine kleine Fraueninitiative in München und es sind insbesondere Frauen aus Kurdistan in Deutschland, die sich auch natürlich sehr politisiert haben im Zuge, was in unserem Land passiert, aber auch die Vernetzung, dass wir uns auch ja näher sind und uns unterstützen in allen Bereichen.
Ja, so eine Unterstützung zwischen Frauen finde ich immer besonders wichtig. Kurdistan, was ist Kurdistan?
Ja, eine gute Frage. Kurdistan ist mittlerweile oder schon seit längerem eigentlich in vier geteilt. Für die Teilung hat natürlich in erster Linie dieser Lausanne-Vertrag, der jetzt schon 101 Jahre geworden ist, gesorgt. Und damit hat auch die Teile-Verwaltepolitik Kurdistans begonnen. Und es gibt Teile Kurdistans in Nordkurdistan, also türkischer Teil, Iran, Irak und Syrien.
Okay. Und wenn ich auf Demonstrationen bin, wo ihr dabei seid, dann höre ich ganz oft Rojava. Was ist Rojava in Kurdistan?
Rojava hat einen sehr großen, bedeutungsvollen Namen, bedeutet auch Rojava, da wo die Sonne untergeht. Mhm. Da geht sie auch jeden Tag tagtäglich auf, was auch sehr schön ist. Das ist eine Region, ist westlich von Syrien, nördlich an der türkischen Grenze. Und hat natürlich mit der Rojava-Frauenrevolution überhaupt den Namen gemacht, also bekannt geworden. Auch natürlich Gutes, Frauenrevolution, betone ich gerne. Aber auch die Hör- und Sichtbarkeit, die Probleme, die im Mittleren Nahen Osten durch das Kapitalistische entstanden ist, dafür gesorgt, was Rojava tatsächlich ist und wie bedeutend das auch für die Region ist.
Okay. Und was ist Rojava tatsächlich? Also was ist die aktuelle Lage in Rojava?
Ich würde sehr gerne was Positives berichten, leider nicht. Es sind ständig und immer wieder eigentlich Drohnenangriffe, völkerrechtswidrige Angriffe von seitens der Türkei. Anfang des Jahres wurden schon, ich nenne jetzt hier ein paar Zahlen, die ich jetzt ein bisschen recherchiert habe aufgrund der aktuellen Lage, 116 Drohnenschläge mit mindestens 33 Toten und 45 Verletzten dokumentiert. Die türkischen Luftschläge richten sich gezielt gegen die Infrastruktur. Strom, Wasserversorgung, Öl- und Gasförderungen der Region. Das heißt, mit diesen Angriffen wollen sie natürlich dort die Basisdemokratie, die aufgebaut wurde. Die gelebte Utopie ist mittlerweile eine gelebte Alternative zu destabilisieren.
Was genau meinst du mit gelebter Utopie? Was ist die Utopie, die da gelebt wird?
Da ist eine Basisdemokratie aufgebaut inmitten des Krieges sozusagen und das nennt sich auch demokratischer Konföderalismus. Demokratischer Konföderalismus, was können wir uns als Laie sozusagen darunter vorstellen? Das ist ein Organisationssystem in den Rätestrukturen, wie sich die Gesellschaft frei, gerecht, demokratisch, aber auch von jeglicher Hierarchie und Staat und Macht organisieren, verwalten kann und würdevoll leben kann.
Okay, das klingt super interessant. Und du hast vorhin von der Frauenrevolution gesprochen. Was war die Rolle der Frauen genau in dieser Revolution? Warum heißt es Frauenrevolution?
Insbesondere Frauen haben sich in dem Kampf ja auch angeschlossen. Es gibt ja auch Fraueneinheiten, Frauenverteidigungseinheiten. Es gibt auch sehr viele autonome Frauenstrukturen. Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Revolution in Rojava, im Mittleren Nahen Osten, also Nord- und Ostsyrien. Und die haben dazu auch natürlich beigetragen, die Gesellschaft auch zu sensibilisieren, die Gesellschaft auch mitzunehmen. Die Frau hat dort tatsächlich, wo sie stumm war, wo sie gehörlos war, jetzt eine Stimme, jetzt eine Position und die führt ihre Gesellschaft, die Gesellschaft mit in die Revolution.
Das klingt wirklich nach einer Utopie und einer Alternativen, besonders in der Region. Die Nachrichten aktuell sind sehr dominiert von Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel-Gaza-Streifen. Was bekommen wir denn von Rojava, von Kurdistan mit in den Nachrichten und was bekommen wir besonders nicht mit, was uns fehlt?
Leider ist das medial sehr wenig vertreten, vielleicht ein paar kleine Zeitungsartikel, wenn überhaupt, die sich aber natürlich auch für das Thema Mittlerer Nahe Osten, also Rojava, auch interessieren. Kann man auf jeden Fall nachlesen, aber so in dem Sinne, wie wir jetzt eben, ich zum Beispiel freue ich mich natürlich sehr jetzt auch über meine palästinensischen Freundinnen und Schwestern, dass da mehr Gehör und Sichtbarkeit geschaffen wird, aber da sind wir total untergegangen, dass das Thema Kurdistan komplett in diesem Schatten diesen Krieges, wenn ich so nennen darf, Erdogan da wüten kann und seine völkerrechtswidrigen Angriffe machen kann. Und Weltöffentlichkeit, insbesondere deutsche Regierung, schaut da gerne weg.
Ja, die schaut wirklich sehr gerne weg. Dieser Nahostkonflikt in Gaza und Israel und Palästina, hat die auch Auswirkungen auf die Region in Kurdistan und Rojava?
Auf jeden Fall. Das ist ja auch mitten in diesem Kriegszustand oder in diesem geopolitischen Hölle, wenn ich so nennen darf, ja auch entstanden. Und es ist auch so zu verzeichnen, dass die demografische Veränderung Kurdistans, die ja stattfindet durch Angriffe von der Türkei mit der Unterstützung NATO, mit der Unterstützung Deutschland, auch Ansiedlungen passieren, sei es jetzt dschihadistische Söldnerfamilien, aber auch haben wir auch recherchiert, dass auch eine Entvölkerung der Region eben stattfindet. Und das passiert auch im Zuge dieses Krieges, dass die Menschen eben flüchten müssen oder teilweise auch Zwangssiedlungen entstehen, aber auch natürlich Siedlungen von Erdogans Lieblinge, in dem Fall dieser Islamische Staat.
Also Erdogan arbeitet mit dem Islamischen Staat zusammen?
Ja.
Und was ist, es klingt jetzt sehr naiv, was ist das Problem von Erdogan mit Kurdistan? Was will er da?
Sein neo-osmanischen Reich erweitern, das er in der osmanischen Zeit damals nicht bekommen hat. Mhm. Wie schon erwähnt, Lausanne-Vertrag, davor war Sèvres-Vertrag und viel davor war auch natürlich dieses Hayspico-geheime Abkommen. Also das sind schon sehr viele Teile Verwaltepolitik, Schriftstücke entstanden und da ist natürlich Osmanischer Reich, später Jungtürken, also Türkei, leer ausgegangen und das möchten sie im Zuge dessen natürlich auch. Daher ist leider seit 2018 das wunderschöne Afrin, was auch einer der Kantonen von Rojava, also Nordostsyrien war, unter die Herrschaft der IS-Barbarei gekommen, natürlich mit Unterstützung von der Türkei. Und da sind jetzt eben auch Familien von IS, die sich da angesiedelt haben. Was haben sie als allererstes gemacht? Die wunderschönen uralten Olivenbäume abgeholzt. Und die Familien von den Dschihadisten leben dort. Und die Universität, was ja auch dort eben war, das ist auch eine Errungenschaft gewesen, mitten in diesem Krieges, auch keine Universität mehr ist, sondern Assimilation hoch 10, also türkisiert und ja.
Ja, Frauen leben freier in Rojava als in der Region außenrum. was ist die konkrete Bedrohung von außen durch den Islamischen Staat?
Es ist antifeministisch, antidemokratisch.
Ja.
Sagt das was oder kann man dann weiß man?
Also ich glaube, das verstehen unsere Hörerinnen alle mit Sicherheit, dass die Frauen in der Region massiv bedroht sind. Alle Menschen sind da bedroht, aber besonders die Frauen und allen die Errungenschaften, die sie dort haben.
Genau, und ich habe ja auch vorhin Rojava Frauenrevolution erwähnt und das war unter anderem auch diese tapferen Frauen, aber auch wirklich wunderschön und sehr mutig und entschlossenen Frauen, die gegen diese hässlichsten Männer der Welt gekämpft haben und tun es immer noch. Das dürfen wir nicht vergessen. Nee. Daher ist die Rojava Frauenrevolution besonders wichtig und hat unglaublich sehr viele Frauen inspiriert, weltweit, aber auch erreicht und auch zu der Frauenbewegung viel beigetragen, viel Positives, viel Hoffnung.
Ja, apropos Hoffnung. Morgen ist Tag der psychischen Gesundheit. Ich weiß nicht, ob das jemand wusste. Und deswegen würde mich interessieren, bei diesen ganzen grauenvollen Nachrichten, die wir immer lesen, auch in Kurdistan, was passiert, die völkerrechtlichen die falschen Angriffe, die grausamen Angriffe von Erdogan. Was macht dir noch Hoffnung? Was gibt dir Kraft, immer weiter zu gehen in deiner Arbeit und deiner Aktivität?
Es gibt ein Lieblingssprichwort auf Kurdisch, den würde ich gern sagen.
Gern.
Berhodan jiane tekoshin berdovame.
Okay.
Ich übersetze es, das bedeutet, niemals aufgeben, die Hoffnung. Der Kampf geht jedes Mal weiter. Weil wir natürlich, also ich besonders als Frau, als Mutter, Friedensliebende, ich möchte einfach zu dem richtigen Teil gehören, die Welt ein bisschen verschönern, dazugehören, mitmachen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber das macht mir Mut und die Welt ist wirklich wunderschön. Es gibt tolle, tolle Menschen, tolle Frauen, die mich auch wiederum inspirieren, die mir dann auch wieder Mut machen. Und ich denke, diese Energien zu Synergien bündeln, das macht auf jeden Fall Hoffnung.
Das stimmt. Wenn wir Frauen uns zusammentun, macht mir das auch immer sehr viel Mut und sehr viel Hoffnung.
Wenn eine Gesellschaft keine freie Entwicklung von Frauen zulässt, dann muss die Gesellschaft verändert werden.
Elizabeth Blackwell, britische Ärztin. Lora München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Hallo, Sie hören Lora München auf 92,4 MHz. Und zurzeit senden die Verdi-Frauen. Bisher in der Sendung hörten wir ein interessantes Gespräch mit Agnes Kottmann von Verdi zur Asylpolitik und dem Erstarken der Rechten. Zudem hat uns Gül vom kurdischen Frauenverband von der aktuellen Lage in Kurdistan bzw. Rojava berichtet. In unserem zweiten Teil des Gesprächs mit Gül vom kurdischen Frauenverband soll es jetzt um die aktuelle Asyl- und Migrationspolitik in Deutschland gehen. Wie wir schon von Agnes gehört haben und auch in den letzten Wahlen gesehen haben, gibt es einen deutlichen Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft. Und auch die Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung wird immer restriktiver und unmenschlicher. Diese ganze Entwicklung hat Auswirkungen auf Menschen mit Migrationsgeschichte. Eine Freundin von mir macht sich schon Gedanken, wohin sie gehen könnte, wenn es hier so weitergeht. Gül, wie ist es bei dir? Was machen die Aussagen in den Medien und die politischen Entscheidungen mit dir und den Menschen in deinem Umfeld und eurem Verband?
Also in erster Linie natürlich eine große, noch größere Angst. Unsicherheit und Unmut hat sich sehr breit gemacht. Das Thema ist wirklich tagtäglich darüber zu sprechen, wie es jetzt weitergeht. Und wir sind uns auf jeden Fall bewusst, natürlich auch, wie vorhin schon gesprochen, in unserem Land tobt ja dieser hässliche Krieg, der nicht aufhören möchte oder kann. Zudem kommt auch natürlich, wir sind hier entweder migriert oder schon sozialisiert. All das spielt aber keine Rolle mehr, weil die Angst sitzt dir im Nacken. Und das ist sehr erschreckend und du hast auch die Politik, wenn du anschaust. Ich meine, die deutsche Politik, wir sind in Deutschland, da gehen wir mal davon aus. Was tut sie schon für dich, um dich zu beschützen, obwohl wir hier sind? Wie gesagt, für die Integration mehr als genug getan, aber dennoch bist du schutzlos ausgeliefert. Und es macht uns große Angst, zumal auch sehr viele Attentate beziehungsweise auch Übergriffe auf Kurdinnen und Kurden sehr viel in letzter Zeit sich gemehrt haben, weil die deutsche Politik da auch sehr gerne stillschweigend und ohnmächtig und auch stumme Reaktion zeigen möchte. Natürlich zurückzuführen mit der guten Beziehung oder die guten Verhältnisse mit der Türkei nicht zu gefährden.
Ja, Das ist immer das Wichtigste. Unsere Innenministerin hier, Nancy Faeser, spricht sehr zufrieden aktuell von dem harten Kurs gegen Migranten oder gegen Migration im Allgemeinen und rechtfertigt damit auch Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen, trotz Schengen oder was auch immer wir hier für Abmachungen eigentlich mal hatten. Und auch die hohen Abweisungszahlen, die jetzt gerade aktuell sind an den Grenzen, scheinen teilweise durch Tricks zu entstehen. Ich habe gelesen, dass bei einem Formular, das Menschen an der Grenze in Deutschland ausfüllen können oder sollten, der Punkt Asyl überhaupt nicht als Grund vorkommt, was ich sehr grauenvoll finde, weil den Menschen dadurch suggeriert wird, dass Asyl überhaupt keine Möglichkeit ist. Und bis September haben aber 2024 haben über 21.000 Menschen Asylanträge gestellt, und zwar Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Sind das auch Kurdinnen und Kurden, Dügel?
Auf jeden Fall. Ich denke, diese Gesetze, wenn sie entstehen oder beschlossen werden, sind wir natürlich als allererstes im Visier, zumal wir auch natürlich organisiert, aber auch sehr widerstandsleistende Zivilgesellschaft geworden sind. Und das klingt vielleicht Türkei-Türkisch, aber das betrifft die Kurdinnen und Kurden. Und diese neue Abschiebevereinbarung zwischen der Bundesregierung und der Türkei stellt einen weiteren Tiefpunkt in Bezug auf die Menschenrechte dar und offenbart die Ignoranz staatlicher Behörden, die Realität der kurdischen Gesellschaft in der Türkei anzuerkennen. Kurdinnen und Kurden drohen damit Tausenden zum Opfer der bereits im Koalitionsvertrag angekündigte Abschiebeoffensive der Ampel zu werden, was wir auch geworden sind.
Ja, gerade haben sie angefangen, Ende September Menschen in die Türkei abzuschieben, was vorher hat sich die Türkei geweigert, aber jetzt gibt es, wie du es gesagt hast, diese Vereinbarung. Was sind denn Gründe, dass Menschen aus der Türkei Asyl beantragen in Deutschland oder Kurdinnen und Kurden?
Die Repressionen. Also Türkei ist ein Land geworden, das man als Mensch, wenn du Gewissen hast, wenn du Freiheitsliebende bist, wenn du Frieden möchtest, Demokratie möchtest, vor allem wenn du eine aktive Frau bist, du hast keine Möglichkeit in der Türkei frei zu leben. Also bleibt dir nur eins, du musst das Land verlassen, weil es sind sehr viele Anschläge auf sehr viele mutige Frauen passiert, also auch in Südkurdistan, also Region, wie wir vorhin auch schon gesprochen haben. Vor kurzem wurden zwei Journalistinnen mit Drohnenangriffe getötet im Auto. Und in der Türkei passiert das auch natürlich. Da ist die Frauenbewegung sehr stark, sehr mutig. Die mutigen sind, sind auf der Straße und riskieren auch wirklich ihr Leben. Und alle anderen verlassen das Land und kommen wirklich zu Tausenden. Und dazu ist natürlich auch so, dass wieder ein erneuter Deal zwischen Ankara und der Bundesregierung geschlossen wurde. Das ist auch ein aktueller Bericht. Demzufolge sind, glaube ich, da habe ich eine Zahl, 230 Millionen Euro an die Türkei und 100 Flugabwehrraketen mit Torpedos dürfen wieder das Land Deutschland Richtung Türkei verlassen. Und jetzt, liebe Annika, wo wird das wohl eingesetzt?
Ja, wohl, in Kurdistan mit Sicherheit.
Ganz genau.
Das ist, genau das wollte ich fragen. Was hat Erdogan davon, wenn er Menschen annimmt, die bei uns abgeschoben werden? Aber das ist natürlich ein Grund, wenn er Geld bekommt, Waffen bekommt und Deutschland schaut weg.
Ja, das andere Wichtige ist auch natürlich, ich meine, diese Menschen kommen hier nicht aus Launenhaftigkeit, verlassen ihre Länder nicht aus Spaß. Deutschland, also wir reden eben von Deutschland, aber auch andere europäische, also Vereinigte Europa stecken ja auch mit da drin, leider. Ich finde es einfach unverschämt, dass sie mit Begrifflichkeiten wie Frieden, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte sprechen, aber sie mit den eigenen Füßen treten und ja, sogar unsere Intelligenz eigentlich beleidigen und trotzdem das machen, was sie in ihrem kapitalistischen Sinne durchziehen möchten, auf Kosten von Menschen. Und wir sind in dem Fall eben die Kurdinnen und Kurden, die darunter sehr extrem leiden, in der Türkei, aber auch hier. Und wenn es abgeschoben wird, dann sind natürlich die ganze Familie auch mit betroffen. Die Repressionen hören nicht auf.
Ja. Merkst du das bei dir auch, dass sich das was verändert in deiner Art, wie du dich verhältst auf der Straße, wenn du sagst, dass es mehr Anschläge gibt auf Kurdinnen und Kurden? Schränkt dich das persönlich ein?
Nein, ich bin sehr mutig.
Das ist schön. Ich hoffe auch, dass du so bleibst. Aber ich kann es verstehen, alle, die man anfängt, sich umzudrehen fast schon
auf der Straße.
Ja, tatsächlich passiert das auch, wie gesagt, ich habe ja erwähnt, die kurdische Fraueninitiative und es gibt wirklich tatsächlich Freundinnen und Frauen, die einfach zum Beispiel, wenn wir Aktionen haben auf der Straße oder jetzt den 25.11. planen wir auch gemeinsam mit unserer Bündnis und da haben sie natürlich schon große Angst und sie möchten sich da schon unsichtbar machen. Repressionen, wie gesagt, es wurden ja auch massenhaft Verhaftungen gegeben, nur aufgrund irgendwelcher sozialen Likes, wenn ich das mal so sagen darf. Auch in der eigenen Familie von mir wurde auch Verhaftungen und auf Kaution durften sie dann das Land verlassen. Das ist eine grausame Politik.
Ja, es ist grausam. Menschenunwürdig und wirklich grausam, was absolut da gerade passiert. Und alles, was in unserem Grundgesetz eigentlich im Artikel 1 und alles steht, wird da mit Füßen getreten in furchtbarer Art und Weise. Es ist, was möchtest du noch unseren Hörerinnen und Hörern sagen über Kurdistan, über Kurdinnen und Kurden?
Wir haben so eine kleine, was heißt Forderung nicht, aber da wir jetzt gerade mit dem Abschiebepolitik der deutschen Regierung sprechen, haben wir natürlich als Kurdinnen und Kurden, aber auch als kurdische Institutionen in Deutschland, fordern wir die Bundesregierung nachdrücklich auf, internationales Recht und die Menschenrechte zu respektieren, einen generellen Abschiebestopp in die Türkei zu verhängen und den rein symbolischen Aktionismus zur Befriedung rechter und menschenfeindlicher Diskurse sofort zu beenden. Das ist unsere Bitte.
Ja, das ist mehr als eine Bitte, das ist eine absolut legitime Forderung. Vielen Dank, Gül, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute. Es war ein sehr nettes und total interessantes Gespräch.
Ich danke auch.
Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier.
Sehr, sehr gerne.
Vielleicht mit schöneren Nachrichten. Aber auch mit denen, wie es ist, hören wir immer wieder gerne, weil es ist wichtig, dass wir sehen, was in Rojava passiert und in Kurdistan.
Vielen Dank.
Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Guten Abend, Sie hören die Verdi-Frauen bei LoRa München auf der 92.4. Wir befassen uns heute mit den Auswirkungen des Rechtsrucks. Seitdem die AfD im Aufwind ist und die anderen Parteien immer weiter nach rechts treibt, sind Abschiebungen und Grenzkontrollen plötzlich normal geworden. Doch nicht nur Geflüchtete und MigrantInnen haben Schlimmes zu befürchten. Auch Frauen erleben immer häufiger, dass ihre längst erkämpften Rechte wieder in Frage gestellt werden. Das traditionelle Frauenbild, die treusorgende Ehefrau und Mutter mit möglichst vielen Kindern, ist wieder das erstrebenswerte Ideal. Schwule, Lesben und queere Personen mit ihren anderen Lebensentwürfen werden dagegen als abnormal ausgegrenzt. Und am 29. September war es wieder soweit. Radikale AbtreibungsgegnerInnen versammelten sich zum sogenannten Tausendkreuzemarsch auf dem Odeonsplatz und zogen durch die Straßen von München. Ein gruseliger Zug war es in der Tat. Aber dagegen rief die Initiative Pro-Choice zu einer Kundgebung, einer Gegenkundgebung und einer Demonstration auf. Die Teilnehmerinnen setzen sich für die Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch ein und seit über 150 Jahren sind Abtreibungen gesetzlich verboten und bleiben nur nach einer Pflichtberatung straffrei. Ungewollt Schwangere und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, werden also kriminalisiert. Wir waren vor Ort, aber hören Sie jetzt zu Beginn eine Rede von Pro-Choice.
Liebe Menschen, die sich heute mit ihr hier uns versammelt haben, liebe FeministInnen, wir sind verdammt nochmal ziemlich wütend. Denn schon zum zweiten Mal dieses Jahr wird München zum Schauplatz einer misogynen, christlich-fundamentalistischen Mobilisierung. Der Kampf gegen reproduktive Selbstbestimmung, die Verteidigung einer vermeintlich natürlichen Geschlechterordnung und eines heteronormativen Familienmodells ist ein Kernanliegen der Rechten weltweit. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich beispielsweise Akteure der AfD sowie andere Rechte aktiv an den antifeministischen und queerfeindlichen Demonstrationen von AbtreibungsgegnerInnen beteiligen. So eben auch heute hier vor unserer Nase auf dem Odeonsplatz. Wir wollen uns entschlossen gegen den selbsternannten Tausend-Kreuze-Marsch für das Leben stellen. Wie auch die letzten Jahre zuvor versammeln sich heute ein Haufen christlicher FundamentalistInnen unter der Führung ihres gescheiterten Wanderpredigers Wolfgang Hering. In der Hoffnung, mit mindestens 1000 Gleichgesinnten, ich glaube, vorher stand eine Person da, das heißt, das werden sie fix nicht schaffen, läuft dieser traurige Aufzug mit weißen Kreuzen wedelnd durch München. Das werden wir nicht unbeantwortet lassen und stellen uns deswegen hier und heute entschlossen gegen diese misogyne und queerfeindlichen Aufzug. Die Positionen der Fundis sind altbekannt. Schwangere sollen nicht abtreiben dürfen und es wird in verschwörungsideologischer Manier von der Homo-, Trans- oder Abtreibungslobby fabuliert und gegen queere Menschen gehetzt. Immer wieder zeigt sich deutlich, dass fundamentalistische AbtreibungsgegnerInnen eben nicht aus Nächstenliebe handeln. Seit Jahren greifen viele Akteure der fundamentalistischen Szene auf die Methoden der sogenannten Gestaltbelästigung zurück. Hierbei versuchen sie, Schwangere abzupassen und mittels manipulativen und einschüchternden Auftreten den Zugang zu Arztpraxen und Beratungsstellen zu erschweren. Auch Hering und sein Umfeld suchen mit ihren monatlichen Gebetsmärschen immer wieder Arztpraxen auf und belästigen dort Schwangere. Das einzig Gute daran ist, das ist ab jetzt verboten. Die haben vor, ich glaube, einer Woche ihre letzte Gehsteigbelästigung gemacht. Genau, das ist cool, aber die werden damit wahrscheinlich nicht unbedingt aufhören. Das heißt, auch für uns ist es trotzdem wichtig, weiter gegen so eine Scheiße auf die Straße zu gehen. Doch für welches Leben setzt sich die selbsternannte Pro-Life-Aktivistinnen vermeintlich ein? Für das Leben ungewollt Schwangere schon einmal nicht. Diese würde man mit der geforderten Abtreibungsverbot eine selbstbestimmte Lebensplanung verunmöglichen und sie in ihren körperlichen Selbstbestimmungen massiv einschränken. Zudem werden Schwangere auch potenziell lebensgefährlichen Zuständen ausgesetzt. Deutlich wird das zum Beispiel an Amber Nicole Thurman, die im August 2020 in Georgia in den USA verstarb, da sie wegen der strikten Gesetzgebung zu Schwangerschaftsabbrüchen 20 Stunden lang nicht behandelt wurde. Hinzu kommen Todesfälle durch unsichere Abbrüche, die ohne medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden müssen, nachdem sie illegalisiert werden. Und das wollen wir nicht und da stellen wir uns logischerweise dagegen. Genau diese Leben interessieren die Fundis eben nicht. Denn der wichtigste Lebenszweck von Frauen liegt in ihrem traditionalistischen Weltbild in der Rolle der Mutter. Folgerichtig priorisieren christliche FundamentalistInnen das ungeborene Leben. Also ein Zellhaufen über das Leben der schwangeren Person. Dieser wird in der Ideologie der selbsternannten Lebensschutzbewegung die Fähigkeit abgesprochen, sich bewusst und aktiv gegen einen Schwangerschafts- oder eben für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Vielmehr seien Schwangere mit dem Wunsch nach einem Abbruch lediglich manipuliert und fehlgeleitet worden. Durch welche vermeintliche Lobby dies geschieht, hängt ganz davon ab, auf welche antisemitischen und queerfeindlichen Verschwörungsideologien die religiösen Senioren, aber auch nicht Senioren, Lust haben. Mal ist es ausgedachte Abtreibungslobby, mal die erfundene Translobby, die Frauen und Menschen mit Uterus ihr Recht auf Selbstbestimmung zugestehen will. Und so kommen wir auch schon auf das, was bei all diesen Erzählungen gleich bleibt. Das Ziel, Menschen mit Uterus das Recht zu nehmen, selbst über ihren Körper zu bestimmen. Darüber hinaus verteidigen die Fundis aggressiv die vermeintlich wahren und gottgegebenen Geschlechtsidentitäten, die ihre zentrale Aufgabe in der heterosexuellen Kleinfamilie finden. Entsprechend stören queere Identitäten und Lebensrealitäten ihre reaktionäre Geschlechtervorstellung. In einem Weltbild, das nur Frauen und Männer kennt, wobei erstmal primär Frauen als Mütter und gebärfähig adressiert werden und letztere, also Männer, als Beschützer der Familie, hat die Vielfalt queeren Lebens außerhalb der binären Geschlechterdoktrine sowie zum Beispiel Liebe jenseits reproduktiver Zwecke keinen Platz. Wir aber wollen mehr vom Leben als rigide Moralvorstellungen, zweckmäßige Beziehungen, die ums Gebären von Kindern drehen und ein Geschlechterbild, das sich explizit gegen queere Menschen richtet. Wir bleiben bei unserer Forderung nach einem guten und selbstbestimmten Leben für alle Und dieses können wir nur im Kampf gegen den Paragraph 218, gegen den Fundamentalismus und gegen das Patriarchat erreichen. Und deswegen stehen wir hier und heute auf der Straße für Pro-Choice. Ehe, Kirche, Vaterland, unsere Antwort lautet Widerstand.
Dass Abtreibungen tabuisiert sind, verschlechtert die Versorgungslage. Viele Krankenhäuser führen keine Schwangerschaftsabbrüche durch. Das hat sich seit der Privatisierung ehemals öffentlicher Krankenhäuser noch verschlimmert. Aber auch viele Gynäkologinnen und Medizinerinnen nehmen keine Abbrüche vor. Hören Sie nun Christina von Pro Familia.
Hallo, mein Name ist Christina und ich darf heute für den Pro Familia Ortsverband München ein paar Worte sprechen. Vielen Dank an das Pro-Choice-Bündnis, dass ihr uns das möglich gemacht habt. Für die Personen, die uns nicht kennen, der Pro Familia Ortsverband München ist ein gemeinnütziger, konfessionell und politisch unabhängiger Verein. Wir setzen uns unter anderem für die eigenverantwortliche Familienplanung und selbstbestimmte Sexualität ein. Wie viele von euch wissen und gehört haben, werden vor allem Falschinformationen von den SelbstbestimmungsgegnerInnen des Tausendkreuzemarsch gestreut. Um hiermit aufzuräumen, möchte ich gerne Zahlen nennen, die auf wissenschaftlichen Untersuchungen und statistischen Erhebungen basieren. Jedes Jahr werden etwa 100.000 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Das ist in etwa jede siebte Schwangerschaft. Die Gründe hierfür sind so vielfältig, wie wir Menschen es auch sind. Anders als oft von Medien oder SelbstbestimmungsgegnerInnen dargestellt, haben mehr als die Hälfte bereits ein oder mehrere Kinder. Sie wissen genau, was es bedeutet, ein Kind zu bekommen und sind sich ihrer Entscheidung völlig bewusst. Eine weitere Behauptung der SelbstbestimmungsgegnerInnen ist, dass fast alle Frauen nach einem Abbruch psychische Krisen erleben und so schwer davon belastet sind, dass sie die Entscheidung nicht verarbeiten können. Das Verbundprojekt ELSA hat wissenschaftlich basierte Erkenntnisse zu maßgeblichen Einflussfaktoren auf das Erleben und die Verarbeitung einer ungewollten Schwangerschaft, die Versorgungssituation in Deutschland und die Bedarfe betroffener Personen erhoben. Die Studienergebnisse zeigen, ob eine ungewollte Schwangerschaft ausgetragen oder abgebrochen wird, hat längerfristig keinen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden, wenn die Entscheidung selbstbestimmt getroffen werden konnte. Die psychische Belastung für ungewollt schwangere Personen steht vielmehr im Zusammenhang mit den gesetzlichen, ökonomischen und strukturellen Hürden, die in Deutschland immer noch bestehen. Vor allem die Versorgung und Erreichbarkeit von ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, ist desolat. In allen anderen Bundesländern gibt es mehr Abbruchsärztinnen als in Bayern. In den 96 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es in 61 Fällen kein Angebot zum Schwangerschaftsabbruch. Die betroffenen Personen empfinden eine gesteigerte Belastung durch Stigmatisierung von Familie, dem Freundeskreis, ArbeitskollegInnen und der Öffentlichkeit. Es darf nicht sein, dass der mit am meisten durchgeführte gynäkologische Eingriff immer noch so stark tabuisiert wird. Er kein Teil der Gesundheitsfürsorge und Vorsorge ist und tatsächlich im Jahr 2024 immer noch als Straftat im Strafgesetzbuch steht. Wir vom Pro Familia fordern eine Gesetzesreform mit Einbezug der sexuellen und reproduktiven Rechte der Menschen, eine selbstbestimmte Entscheidungsfreiheit statt Kriminalisierung und Stigmatisierung, eine Enttabuisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in der Gesellschaft, eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und kostenfreie medizinische Versorgung, ein Recht auf Beratung statt der vorgeschriebenen Beratungspflicht und ein Recht auf sexuelle Bildung in allen Altersgruppen. Wir fordern alle auf, einer schwangeren Person die eigene Entscheidungsfähigkeit nicht abzusprechen und Menschen selbst über ihren Körper entscheiden zu lassen. My body, my choice. Vielen Dank.
Ja, Sie hörten Beiträge von der Gegenkundgebung, die Pro-Choice gegen die sogenannten Tausendkreuze-Marsch von radikalen AbtreibungsgegnerInnen an der Ludwigstraße letztes Wochenende organisiert hatte. Aber wir wollen demonstrieren, und zwar am Samstag, den 12. Oktober. Soziales Rauf, Rüstung runter, passend zu unserem Thema, was wir heute hatten, am Odeonsplatz. Und zwar geht es los um 14 Uhr mit einer Kundgebung, Reden. Und dann wird es eine Demonstration von 15 bis 16 Uhr geben. Und anschließend kommen nochmal schöne musikalische Inputs von Tamara Barnes, Street Open Music, Konstantin Wecker schickt eine Videobotschaft dazu geschalten. Also kommt unbedingt ein breites Bündnis, die Gewerkschaft Verdi ruft auf und die GEW, Soziales rauf, Rüstung runter. Unsere Sendezeit ist vorbei. Es war nämlich die Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit mit den Verdi-Frauen immer am zweiten Mittwoch im Monat. Das Thema heute Rechtsruck mit Schwerpunkt auf Migration und Asyl und den Paragraphen 218. Mitgearbeitet haben Martina Helbing, Walburga Rempel, Christiane Bielmeier und Annika Uhlherr. Und bei uns im Studio und draußen hinter der Scheibe steht auch noch Gül, die hier live im Studio war. Vielen Dank dafür. Felix Jakowitz, wie immer klasse, die Technik betreut. Dafür danken wir dir, Felix. Felix und Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danken wir, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Und falls Sie es noch nicht sind, so werden Sie doch bitte Mitglied im LoRa-Förderverein, weil wir wollen unabhängig bleiben und weitersenden. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio LoRa und Stadtland Radio.